Ja, was ich gerade noch gar nicht gesagt habe, erstmal vielen Dank für die Einladung hier in eure Gemeinde. Ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man so einen ganz Unbekannten holt. Ich meine, Tilly hat mich ein bisschen kennengelernt durch die Aufnahmen damals. Aber es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir jetzt einen Termin gefunden haben. Er hatte mich schon im Frühjahr angefragt für den Sommer, das hat gar nicht gepasst. Dann hatte ich ein paar Termine genannt für den August und die waren aber inzwischen belegt und so. Jetzt hat es hingehauen und ja, ist auch schön, euch kennenzulernen, auch ein bisschen mitzukriegen, was hier passiert, was hier läuft. So, das war schon ganz interessant, so gerade bei den Bekanntmachungen mitzukriegen, welche Aktivitäten hier starten. Von da brauche ich die Predigt eigentlich gar nicht zu halten, die ich halten wollte heute. ist das laut genug? Bin ich laut genug? Verständlich? Gut. Ich habe ja das Thema genommen, die Art von Gemeinde, in der Jesus Mitglied geworden wäre oder eine Gemeinde, die auch Jesus besuchen würde. Das ist schon sehr provokant. Ich will damit nicht euch irgendwelche Gemeinden in Frage stellen und sagen, ich habe jetzt hier auch die Weisheit mit Löffeln gefressen und sage euch jetzt, wie es geht. In keinster Weise ist das der Fall. Für mich ist auch das Schriftwort, was gelesen wurde, das Bibelwort aus Epheser 2, das sollte einfach mal zeigen, es geht heute um Gemeinde. Es geht nicht um Juden und Nichtjuden und die Zusammenführung, sondern wirklich um Gemeinde und dass Gott in der Gemeinde ganz viele verschiedene Menschen zusammenführt und da zu Hause schaffen möchte. Und letztendlich ist für mich, und das sollte auch diese Predigt sein für euch, ist die Predigt immer, oder auch wenn ich irgendwas lese, das ist immer wie so ein Kaleidoskop für mich. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, so ein Kaleidoskop. Das ist ein optisches Gerät, was früher oft als Kinderspielzeug verwendet wurde und früher wohl auch öfter noch mal unter dem Weihnachtsbaum lag, so ein 12 bis 15 Zentimeter langes Rohr, an dessen Enden, einem Ende sich locker zwischen einer glatten und einer mattierten Glasplatte eingelegte kleine farbige Objekte oft aus farbigem Glas befinden. Das andere Ende des Kaleidoskops hat ein rundes Fenster zum Durchschauen. Und im Rohr selbst sind so drei, manchmal auch vier Spiegelstreifen angebracht, die sich an ihren Längskanten berühren. Und darin spiegeln sich die Gegenstände mehrfach wieder, sodass ein sehr schönes, symmetrisches, farbiges Muster entsteht. Und jedes Mal, wenn man so ein Kaleidoskop so einen ganz kleinen Tacken weiterdreht, dann entsteht ein wunderbares neues Muster. Manchmal ein völlig anderes. Die Farben bleiben erhalten, aber die werden neu zusammengesetzt. Und das entsteht, wenn man so einen Tacken weiterdreht, obwohl sich der Inhalt nicht verändert hat, nichts hinzugetan wurde, so wie in meiner Bibel, aber auch nichts hinweggenommen wurde. Aber die Bewegung, der neue Blick ergibt etwas Neues. Und für mich ist jede Predigt, die ich höre, und jeder Impuls, den ich höre, auch so etwas wie so ein Blick in so ein Kaleidoskop. Jedes Mal, wenn ich hineinschaue oder wenn ich eine Predigt höre, ist das für mich so ein kleines Stück von dem, was Gott mir mitteilen möchte. Und wenn ich daran drehe, also oder Seiten umblättere oder irgendjemandem zuhöre und an einer anderen Stelle hineinschaue, zeigt sich manchmal ein völlig anderes Teil. Und es gibt einen neuen Impuls, einen neuen Aspekt, den ich vorher vielleicht noch gar nicht gedacht habe. Und so ist das auch gedacht mit der Predigt, mit dem Thema, was ich gewählt habe. Und ich will das auch immer deshalb ganz gerne, gerade wenn ich irgendwo mal neu eingeladen werde, wo man mich nicht kennt, dass man so ein bisschen feststellt, wie tickt der eigentlich und hat man überhaupt Lust, den eventuell nochmal einzuladen oder auch nicht. Aber es ist auch eine Art Lieblingsthema von mir, weil ich denke, dass das Gemeinde wirklich ein wichtiger Punkt ist. Dass es eine Sache ist, die Gott im Kopf gehabt hat, bevor er die Welt geschaffen hat und wo er wirklich Menschen zusammenführen will. Aber dazu sage ich gleich noch was. Ich würde auch ganz gerne noch einmal ganz kurz beten. Guter Gott, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier Gottesdienst feiern dürfen. Dass wir hier in dieser Gemeinde, in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde hier in Rheinhausen zusammenkommen dürfen. Dass du mitten unter uns bist, dass du es versprochen hast, wie wir es ja auch schon gesungen haben, durch deinen Geist bist du da. Und dieses Wunder passiert überall da, wo Menschen in deinem Namen zusammenkommen. Daher bitte ich dich auch darum, dass du an den anderen Plätzen bist, hier in Duisburg darüber hinaus, wo Menschen in deinem Namen zusammen sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns offene Ohren, offene Herzen schenkst für das, was du uns sagen möchtest, mitteilen möchtest oder wo du uns bestätigen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach da bist und dass wir spüren, dass deine Gegenwart hier ist, Herr. Und dass du mir auch die richtigen Worte schenkst. Amen. Amen. Vielleicht noch was zu meiner Person. Ich reise sehr gerne. Nicht so oft, wie ich möchte, aber ich reise sehr gerne. Und das war mal eine Weile so im Frühjahr, so bis Mitte, Ende Juni. Heute gibt es ja sehr, sehr viele günstige Flüge. Jetzt zu Zeiten Corona hat das alles ein bisschen nachgelassen. Aber früher waren die Flüge nicht ganz so günstig, aber im Frühjahr, so bis Mitte bis Ende Juni, gab es immer wieder recht günstige Angebote für Flüge in die USA oder nach Kanada. Und wenn ich es eine Weile zeitlich einplanen konnte, dann habe ich solche Angebote hin und wieder für Kurztrips genutzt, um Freunde und Verwandte an der kanadischen Westküste oder in Kalifornien zu besuchen. Ich muss dazu sagen, ich bin so ein kleines bisschen privilegiert. Die Schwester meines Vaters ist mal ausgewandert, zunächst nach Kanada, dann nach Kalifornien. Und wir haben einfach sehr gute Kontakte zu ihnen gehabt, haben uns schon sehr früh immer gegenseitig besucht. Und ich habe da immer einen Anlaufpunkt. Und da hat sich mittlerweile auch ein Netzwerk entwickelt zu Freunden, zu anderen Verwandten, die in Kanada wohnen. Und da hat man immer die Möglichkeit gehabt, da aufzuschlagen. Und wenn man einen günstigen Flug bekommen hat, war das immer eine schöne Sache. Und bei einem dieser Trips habe ich vor einigen Jahren dann auch meine Tante und meinen Onkel, sowie meine Cousine, mein Cousin, in Kalifornien in der Nähe von San Francisco besucht. So, mein Cousin Roy, der hat mich vom Flugplatz in San Francisco abgeholt und wir sind direkt zum Haus seiner Eltern gefahren, wo meine Tante bereits mit einem sehr vorzüglichen Abendessen gewartet hat. Meine Tante ist eine richtig gute Köchin, oder war eine richtig gute Köchin. Mittlerweile ist sie nicht mehr ganz so gesund, kriegt das nicht mehr alles hin, aber die war eine richtig gute Köchin. Ist auch von so einem Catering-Service angeheuert worden, die das mitbekommen haben, für sie zu arbeiten und so. Und der schmeckt ja alles. Und die sind auch sehr gastfrei. Zu diesem Essen waren dann auch verschiedene Freunde der Familie dabei und unter anderem auch Adam, der beste Freund meines Cousins. Und als Adam mitbekommen hatte, dass ich Theologe bin, dass ich Pastor bin, zu der Zeit auch aktiv als Pastor gearbeitet habe, da war seine erste Frage, und dazu muss man sagen, ich kam gerade von Deutschland rübergeflogen, hatte ein bisschen Jetlag, wir haben sehr, sehr gut gegessen, ein bisschen mehr als üblich, weil es so gut war, haben auch ein, zwei Gläser Wein getrunken, wahrscheinlich zwei. Und so die Augen, die klappten schon so ein bisschen langsam zu. Und dann bekam Adam irgendwie mit, dass ich Pastor bin. Und dann war gleich seine Frage, sind eigentlich Homosexuelle, also Schwule und Lesben, in der Gemeinde, für die du arbeitest, erlaubt? Und ich, schon sehr, sehr müde, sehr platt, dachte, wow, ups, gute Frage. Sehr, sehr provozierend. Was will er damit bezwecken? Welche Antwort möchte er hören? Und auch wenn Adam in San Francisco lebte, also eine der liberalsten Städte der Welt, war und ist er selber nicht schwul. Er wollte also keine Absolution von mir. Und es war nachher auch nicht schwer herauszufinden, was er wirklich wissen wollte. Er wollte wissen, bin ich in deiner Gemeinde willkommen? Natürlich war es nicht meine Gemeinde, sie gehört nach wie vor zu Gott, aber das ist ja der Sprachgebrauch, den wir haben. Sie ist eure Gemeinde, auch wenn es Gottes Gemeinde ist. Aber egal, die Frage war, bin ich in deiner Gemeinde willkommen? Wenn ich das erste Mal hineinschaue, werde ich akzeptiert? Oder muss ich erst meine Grundeinstellung ändern? Meine Meinung? Mein Aussehen? Oder was auch immer? Kann ich so kommen, wie ich bin? Darf ich so kommen, wie ich bin? Und ich habe ihm geantwortet, zuerst einmal, jeder ist willkommen in der Gemeinde Gottes oder in Gottes Gemeinde. Und jeder ist willkommen in den Versammlungen und Gottesdiensten der Gemeinde, für die ich arbeite. Oder in der ich auch Mitglied bin. Eine andere Frage ist manchmal natürlich die, was ist richtig in Gottes Augen? Und dass Gott die Möglichkeit hat, Situationen zu verändern und Menschen zu verändern. Das darf man heute auch gar nicht manchmal mehr laut sagen. Aber das habe ich ihm geantwortet. Und ich sagte ihm, ja, absolut jeder ist willkommen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Gott, der Schöpfer, dich liebt, weil er in Kontakt mit dir kommen möchte, weil er dir zeigen möchte, wie er sich generell das Leben seiner Geschöpfe vorgestellt hat, damit ihr Leben gelingt und wie er sich auch dein Leben vorstellt. Er möchte, dass wir das Leben, das er uns geschenkt hat, dass wir dieses Leben richtig leben, dass wir es bewusst leben, dass wir es gewinnbringend leben. Auch dieses Titel, dass einer gestorben ist, heißt nicht, dass einer gelebt hat, spielt auch damit rein. Ich weiß noch nicht viel von den Menschen, die heute Morgen hier vor mir sitzen. Ich kenne Tilly ein ganz bisschen. Wir haben uns damals ein bisschen länger unterhalten, das ist aber auch schon anderthalb Jahre her, locker. Genau, dann haben wir ge-emailt, haben uns heute Morgen noch wieder ein bisschen unterhalten. Wenn ihr vielleicht die Masken abnehmt, erkenne ich auch vielleicht ein paar Leute ein bisschen mehr. Es ist immer interessant, wenn man so eine Maske auf hat. Ich wusste nicht, dass du einen Bart trägst zum Beispiel. Also sieht es ganz anders aus, wenn du die Maske abhast. Viel, viel besser. Aber man kann schon einen schönen Durchblick sehen, so ist ganz klar. Also ich weiß nicht viel von den Menschen, die heute Morgen vor mir sitzen. Aber ich finde es gut, dass es diese Gemeinde gibt, dass hier regelmäßige Gottesdienste und andere öffentliche Veranstaltungen angeboten werden. Das glaube ich wirklich. Eine Stadt braucht attraktive Gemeinden, braucht gesunde Gemeinden, in und durch die Gott in die Gesellschaft hineinarbeiten möchte. Und so eure Projekte, Hütte oder Töfte, so ist ja schon mal eine schöne Sache. Und ich bin auch sehr gespannt, was aus dem, was Gott hier irgendwann mal angestoßen hat, noch wird. Auch wenn es im Laufe der Jahre sicherlich manche Aufs und Abs gegeben hat. Ist das richtig oder also die Gemeinden, die ich mittlerweile kenne und auch im Laufe meiner Jahre kennengelernt habe, es gibt immer so eine Auf- und Abbewegung. Ich kenne jetzt auch nicht den eigentlichen Grund, warum jeder Einzelne hier gerade heute den Weg in diesen Gottesdienst gefunden hat, warum er hier sitzt, auch nicht den Weg, den ihr hinter euch habt, bevor ihr eventuell in das Reich Gottes hineingekommen seid, euren Weg zum Christsein. Ich weiß nicht so viel über die Geschichte dieser Gemeinde. Ich habe mal kurz auf der Webseite nachgeguckt, aber auch nicht so ganz intensiv. Und vielleicht tragen auch einige Verletzungen mit sich herum. Vielleicht tragt ihr Verletzungen mit euch herum, die euch durch die Kirche, durch die Gemeinde zugefügt wurden. Bei einigen durch die protestantische, durch die evangelische Kirche, andere durch die katholische Kirche, wieder andere durch Pfingstkirchen, Baptistengemeinden, vielleicht auch Brüdergemeinden, charismatische Gemeinden oder was für eine Kirche oder Gemeinde auch immer. Die Verletzungen werden natürlich nicht durch eine Gemeinde oder Kirche an sich zugefügt, sondern immer durch die Menschen in dieser Gemeinde. Aber es gab Zeiten, da hat man den Mut gehabt, etwas Neues hier in Rheinhausen zu starten. Auch mit dieser Gemeinde, mit dieser Versammlung. Im Laufe der Jahre hat man Rückschläge erlebt und ist auch wieder durchgestartet. Und ich hoffe sehr und wünsche mir sehr, dass sich das positiv weiterentwickelt und auch in Zukunft etwas Gutes dabei herauskommt, hier für Rheinhausen, generell für die Region, für Duisburg, für Rheinhausen, für den Niederrhein. Und ich wünsche mir, dass man aus vollem Herzen sagen kann, weißt du was? Ich und wir hören auf, uns über die Kirche und die Gemeinde Gottesdienste zu beklagen, die wir manchmal sehen und erleben. Und wir möchten, und ich möchte auch in Zukunft daran arbeiten, wir möchten auch in Zukunft daran arbeiten, eine Gemeinde zu werden, so wie Gott sie sich vorgestellt hat. Ich glaube, hier wird wirklich an einem richtig tollen Projekt gearbeitet. Ein besonderes, ein spezielles Projekt. Ein Projekt, das Gott im Kopf gehabt hat, seitdem er diese Erde geschaffen hat. Ein Ort, zu dem alle seine Kinder gehören sollen, weil jeder Mann, weil jede Frau zu Gott gehören soll. Hier wird am Projekt von Gottes Gemeinde gearbeitet. Die Frage ist, von was für einer Gemeinde träumst du eigentlich? Träumt ihr eigentlich? Oder träumst du eigentlich? Was denkst du? Was für Leute sollten in dieser Gemeinde sein? Perfekte Leute? Dann sollten du und ich als Erste diese Gemeinde verlassen. Ich vielleicht nicht, weil ich hier oben gerade stehe. Nee. Und Tilly auch nicht, weil er gerade Moderation hatte. Nee. Wenn wir denken, dass perfekte Leute hier sein sollten, dann sollten du und ich als Erste diese Gemeinde verlassen. Aber was denkst du, wen kann und möchte Gott gebrauchen, um an diesem wichtigsten aller Projekte, am Projekt seiner Gemeinde zu bauen? So in dem Kapitel aus Epheser 2, im Schreiben von Paulus an die Epheser, ist ja deutlich geworden, dass Gott dieses Projekt schon, dass es ihm sehr, sehr am Herzen liegt. Das ist ein ganz wichtiges Ding war für ihn. Und als Gott zum Beispiel begonnen hat, durch seinen Sohn Jesus Christus dieses Projekt ganz generell umzusetzen, berief er für so einen wichtigen Job erstmal einige sehr ungewöhnliche Leute. Und ich möchte gerne eine Stelle lesen, die auch in den Losungen heute dran ist. Das hatte ich gar nicht vorher gecheckt gehabt, dass das heute tatsächlich auch in den Losungen der Lehrtext ist vom Neuen Testament. Ich möchte gerne eine kurze Passage lesen aus Markus 1, die Verse 16 bis 20. 16 und 17 haben wir ja schon gehört. Ich lese vielleicht mal ab Vers 14 für den Zusammenhang. Da heißt es, nachdem aber Johannes gefangen gelegt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Da er aber an dem Galiläischen Meer ging, sah er Simon und Andreas, seinen Bruder, dass sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folget mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Alsbald verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dannen ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, dass sie die Netze im Schiff flickten, und alsbald rief er sie. Bis dahin mal. Es war nicht nur so, dass der Sohn Gottes an einem ungewöhnlichen Ort und durch ein ungewöhnliches Elternpaar zur Welt kam. Er suchte seine ersten Nachfolger auch an sehr ungewöhnlichen Plätzen. Er suchte nicht in den religiösen Schulen und theologischen Ausbildungsstätten der damaligen Zeit nach den Schülern und Studenten, die am fleißigsten waren oder die besten Noten hatten. Er suchte auch nicht in den Reihen brillanter militärischer Führer, die Ahnung von Strategie hatten. Er hielt sich fern von geschickten Staatsmännern und berühmten Rednern. Jesus ging zum Ufer vom See Genezareth und er berief vier gewöhnliche Fischer. Simon, den späteren Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. Schlechte Wahl, werden vielleicht einige gesagt haben. Unausgebildet. Schwierige Charaktere. Was haben die für eine Ahnung davon, wie man eine weltweite Bewegung startet? Können die überhaupt mit einer großen Gruppe von Menschen arbeiten, wenn es dazu kommt? Können die leiten? Andererseits haben Fischersleute auch viele positive Eigenschaften. Sie müssen mit ihren Ressourcen haushalten. Sie müssen mutig und gleichzeitig geduldig sein. Sie müssen für ihre Fischzüge übersichtlich planen und ihre Ausrüstung in Schuss halten. Und solche Qualitäten sind ohne Frage hilfreich, wenn man den späteren Missionsauftrag ausführen will. Den kennen viele von euch auch, Matthäus 28, Verse 19 und 20. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass Jesus deshalb diese Menschen ausgewählt hat. Ich glaube, dass er demonstrieren wollte, wie Gott ganz gewöhnliche Leute, ganz normale Menschen, unperfekte Menschen in sogenannte Menschenfischer verwandeln kann. Ist ja vorhin auch schon in der Moderation so mit angeklungen, so wer ihr seid, was ihr macht und in unserem Gespräch. Die beste Arbeit für Gott wird oft von ungewöhnlichen Leuten im Hinblick auf die Aufgabe an ungewöhnlichen Plätzen getan. Von Menschen wie dir und mir. Und nochmal, ich denke, ihr seid alles liebenswerte Leute. Andererseits muss ich auch kein Psychologe sein, um herauszufinden, dass jeder von euch auch eine Schattenseite hat. Außer mir natürlich, sonst würde ich ja hier nicht predigen. Oder Tilly, weil er schon moderiert hat. Nee, jeder Mensch von uns hat eine Sonnenseite, hat eine Schattenseite. Wer meine Schattenseite kennen will, muss meine Frau mal fragen, meine Familie mal fragen. Die können sehr schnell sagen, was meine Schattenseiten sind. Und ich denke, das ist genau der Punkt, an dem man ins Staunen kommen kann. Jesus braucht unperfekte, leicht demolierte Typen. Die Sonnen und die Schattenseiten in uns. Wenn wir uns dazu entscheiden, unser Leben seiner Leitung anzuvertrauen, dann kann er uns in Menschenfischer verwandeln, bei denen die Trennwand zwischen Sonnen- und Schattenseite immer kleiner wird. Und das Geheimnis dabei ist Verfügbarkeit, Bereitschaft, sich einzusetzen und nicht herauszufinden, wie fromm man eigentlich ist. Es gibt ja manchmal so Phasen im Leben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob das Einzelne von euch kennt, da fühlen wir uns viel zu oft den Frommpuls. Sind wir noch geistlich genug? Machen wir alles richtig? Haben wir den richtigen Level der Anbetung erreicht? Und andere meinen manchmal, uns beurteilen zu dürfen. Und wir lassen das manchmal viel zu oft zu. Wir haben vor kurzem zu Hause renoviert, zumindest einen Raum renoviert. Und dafür mussten wir Sachen in andere Räume stellen. Und dann war ich dabei, viele Dinge auszusortieren und wegzuschmeißen, die sich einfach angesammelt haben. Kennen vielleicht einige. Dinge, in die ich jahrelang nicht hineingeschaut habe. Dann habe ich aus ganz vielen Ordnern ganz wenige gemacht. Das war das Idealziel. Also ich habe aus ganz vielen Ordnern weniger gemacht. Steht immer noch genug rum. Aber einige Dinge, wenn man so beim Aufräumen ist, muss man dann doch nochmal anschauen. Und dabei fielen mir Notizen in die Hand, die ich während eines Willow Creek Kongresses in Braunschweig mal für mich gemacht hatte. So noch richtig handschriftlich. Bei einem Vortrag von Ulrich Pazani und Christina Brudereck, den beide zusammengehalten haben, was heute wahrscheinlich auch vielleicht nicht mehr ganz so möglich ist. Und die einfach zu diesen Ausführungen passen, die ich sehr unterschreiben kann. Da habe ich mir so ein paar Stichpunkte notiert. Es gibt zu viele Schiedsrichter unter den Christen. Nicht Schiedsrichter in dem Sinne, die Frieden stiften, sondern Schiedsrichter, die gucken, werden auch alle Regeln eingehalten. Und immer dann pfeifen, wenn irgendwas nicht normal läuft. Dabei ist Liebe das Einzige, was zählt. Und die Grabsteininschrift für alle Engagierten lautet immer, so geht's nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwo neue Dinge machen wollt. Ich kenne das aus meiner Jugendzeit, junger Erwachsenenzeit. Wenn wir in der Gemeinde neue Dinge ausprobieren wollten, dann kam oft dieser Finger, so geht's nicht. Das haben wir noch nie so gemacht. Oder das andere haben wir schon immer so gemacht. Und denkt dran, der stoßt ja auch Leute mit vom Kopf. Grabsteininschrift für alle Engagierten lautet, so geht's nicht. Und, was ich sehr wichtig auch immer wieder finde, es gibt einen Weg zu Gott. Das ist Jesus. Das wurde auch deutlich in dem Versen aus Epheser 2. Aber es gibt 1000 Wege zu Jesus. Die Wege zu Jesus können sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Wenn ich euch jetzt alle einzeln interviewen würde, das würde ein sonntagfüllender Programm sein, dann würden wir feststellen, dass es sehr, sehr, sehr viele interessante, unterschiedliche Wege gegeben hat, bevor jemand Jesus kennengelernt hat. Und John Ortberg, der ist ja vielleicht auch nicht ganz unbekannt, hat einige Bücher veröffentlicht, tritt öfter mal auf den Willow Creek Kongressen auf. Der schreibt in einer Ausgabe der Zeitschrift Aufatmen vor 2 Jahren, In der evangelikalen Welt fühlt es sich manchmal so an, als ob man das niemandem recht machen kann. Dallas Willard erzählt von einem Kirchenleiter, der nach seiner Pensionierung ein Buch darüber schreiben wollte, warum Christen so gemein zueinander sind. Laut Willard gibt es dafür eine klare Antwort. Christen wird routinemäßig gelehrt, dass es wichtiger ist, Recht zu haben, als christusgemäß zu agieren. Angeblich Recht zu haben, lizenziert dich, wie Willard es nennt, Verurteilungstechniker zu sein. Nochmal. Das ist der Punkt, an dem man eigentlich in Staunen kommen kann. Jesus braucht unperfekte, leicht demolierte Typen. Er braucht die Sonnen- und die Schattenseiten in uns. Wenn wir uns dazu entscheiden, unser Leben seiner Leitung anzuvertrauen, dann kann er uns in Menschenfischer verwandeln, bei denen die Trennwand zwischen Sonnen- und Schattenseite immer kleiner wird. Und das Geheimnis dabei ist Verfügbarkeit, Bereitschaft, sich einzusetzen und nicht herauszufinden, wie fromm man eigentlich ist. Gott gebraucht immer noch normale Menschen für ungewöhnliche oder besser außergewöhnliche Arbeiten und Aufträge. Er braucht dich und mich. Wir brauchen Fähigkeiten, warmherzige Beziehungen zu jedermann aufzubauen und dennoch klare Überzeugungen zu vertreten. Und um erfolgreich zu sein, müssen wir dem folgen, der uns zu Menschenfischern machen kann und möchte. In einem Interview mit Pastor Shane Claiborne, ich weiß nicht, ob der Name einem was sagt, der hat auch einige Bücher geschrieben, einige wurden auch im Deutschen veröffentlicht. Eins heißt, ich muss verrückt sein, so zu leben. Das habe ich zweimal gelesen, weil das so herausfordernd ist. Und viele Dinge habe ich immer noch nicht umgesetzt. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Dieser Pastor Shane Claiborne arbeitet in der amerikanischen Stadt Philadelphia in einem sehr vorbildlichen sozialmissionarischen Projekt unter Obdachlosen und Prostituierten. Er erzählt eine Geschichte, mit der er zu erklären versucht, wie die Kirche Jesu sein sollte und die, wie ich meine, auch in diesem Zusammenhang passt. Und Claiborne, er berichtet von einem jungen Soldaten, der zunächst den US-Streitkräften beitrat und der dann mit der Army in den Krieg gezogen ist. Und er wurde einer der besten Soldaten weit und breit in dem Bereich, wo er aktiv war. Er war so gut, dass er aus den normalen Streitkräften heraus in eine Eliteeinheit berufen wurde. Eine Eliteeinheit, die im ersten Golfkrieg Anfang der 90er Jahre kämpfte. Können sich vielleicht noch einige daran erinnern, die so ähnlich graue Haare haben wie ich. Und er wurde der beste Soldat dieser Einheit. Er schrieb nach Hause, dass er den Panzer fuhr, der als erster durch die irakischen Dörfer fuhr. Und er walzte alles platt, was sich auf seinem Weg befand. Dörfer, Häuser, Tiere und Menschen. Alles, was auf seinem Weg war. In einem seiner Briefe nach Hause verfasste er unter anderem folgende Zeilen. Am Anfang war es schwer zu töten, aber jeden weiteren Tag wurde es ein kleines bisschen einfacher. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich verändere, regelrecht verwandle in ein Tier. Und der Brief war unterschrieben mit Timothy McVie. Vielleicht macht es bei einigen auch nochmal Klick, wie gesagt, diejenigen, die meine Haarfarbe haben. Timothy McVie, er kam zurück aus dem Golfkrieg, er wurde aus der Army entlassen und er ließ eine Bombe hochgehen in Oklahoma City. Er verübte ein Bombenattentat auf ein großes US-Regierungsgebäude in dieser Stadt. Es gab hunderte von Toten. Das war so Mitte bis Ende der 1990er Jahre. Auch hier in Deutschland hat dieses Attentat Schlagzeilen gemacht und die Medien berichteten sehr, sehr lange davon. Timothy McVie nannte das Ganze Kollateralschaden. Er benutzte dieses Unwort aus der Militärsprache für das Töten von Zivilbevölkerung. Und jetzt höre ich immer diesen Aufschrei dieses Kindes, das es ja im Grunde genommen noch war, als es in den Krieg zog, erzählt Claiborne. Und es ist in der Tat so, das sind oft Kinder, die rekrutiert werden. Ich glaube, man kann ab 17 Jahren der US Army beitreten. Jetzt höre ich immer diesen Aufschrei dieses Kindes, das es ja im Grunde genommen noch war, als es in den Krieg zog. Und ich schrieb ihm immer wieder Briefe ins Gefängnis, so Claiborne. Und ich höre förmlich die Stimme dieses Kindes, die sagt, ich verwandle mich in ein Tier. Und keiner ist da, der das stoppt. Und dann fährt Claiborne fort. Und jetzt ist einer meiner Helden Bud Welch. Sein Kind kam bei diesem Bombenattentat in Oklahoma City ums Leben. Interessanterweise ist dieser Bud Welch einer der Menschen, die sich am vehementesten gegen die Hinrichtung von Timothy McVie ausgesprochen haben. Inzwischen wurde er hingerichtet, was das Gesetz war, da wurde er dazu verurteilt, aber dieser Mann, der eines seiner Kinder da verloren hat, der hat sich vehement dagegen ausgesprochen. Und das ist eine verrückte Sache. Aber so sind Menschen, die Gott lieben und die von Gott geliebt werden. So, der Claiborne hat es ausgedrückt, Bud Welch is a lover of God, ist ein Liebhaber Gottes. Im Englischen hört sich schöner an, finde ich so. Und dann schaue ich in die Bibel und ich denke, schau an, so geht Gott, so geht Jesus mit Menschen um, bei denen etwas schief gelaufen ist, bei denen etwas schräg gelaufen ist. Es gab eine Menschenmenge, angeführt von der damaligen religiösen Führungselite, die bringen eine Ehebrecherin zu ihm und sie sind bereit, sie zu steinigen. Interessanterweise wurden ja immer damals nur die Ehebrecherin irgendwo hingebracht, nie die Ehebrecher. Es gehören immer zwei dazu eigentlich, wenn sowas passiert. Ne? Aber die Menschenmenge und angeführt von der religiösen Führungselite brachten diese Ehebrecherin zu Jesus, waren bereit, sie zu steinigen, hatten Steine dabei. Das machte man damals so mit einer Ehebrecherin. Und Jesus schaute die Leute an und sagte nur, wenn du jemanden lustvoll, begierig anschaust, dann bist du das Ehebruch schuldig. Oder auch an einer anderen Stelle, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und die Steine, die beginnen auf die Erde zu fallen. Wenn man so will, dann sind wir alle Ehebrecher, sind wir alle Mörder, sind wir alle aussätzig. Guck dir Paulus an, derjenige, der den Epheserbrief geschrieben hat. Paulus war ein Terrorist. Er hat Christen umgebracht und umbringen lassen. Und dann steht Paulus und sagt, ich bete zu Gott. Und er war derjenige, der durch seine Schriften, durch seine Systematik das Neue Testament am meisten mit beeinflusst hat. Oder guck auf David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, heißt es im Alten Testament. Aber in einigen Kapiteln wird davon berichtet, dass er fast jedes von Gottes Geboten gebrochen hat. Und er ist trotzdem nicht jenseits der Gnade Gottes. Auch Paulus nicht. Gott hat ihre Herzen berührt. Er hat andere Menschen benutzt, um sie zu berühren. Und ich wünsche mir sehr, das wünsche ich mir eigentlich für alle Gemeinden, das war auch mein Gebet, auch für eure Gemeinde, dass durch diese Tür da hinten, durch die Eingangstür, Menschen wie Timothy McVie kommen oder Osama Bin Laden oder Kim Jong oder Donald Trump oder Amri, dieser Attentäter von Berlin auf dem Weihnachtsmarkt oder einfach nur der ganz normale Obdachlose oder derjenige, der am Rand hier in Rheinhausen lebt, am Rand der Gesellschaft lebt, dass die hier reinkommen und dass sie Gnade und Barmherzigkeit Gottes spüren. Möglichst bevor sie diese Dinge tun, die sie getan haben oder so werden, wie sie geworden sind. Und dass sie hier berührt werden, dass sie gerettet werden, wie wir so oft sagen. Die Frage ist, und mein Wunsch wäre, kann das hier nicht ein Ort sein, der das immer wieder ermöglicht? Und ich denke, auf der einen Seite mit eurer Aktion Hütte, Töfte und so weiter, fand ich sehr schön, das vorhin zu hören, ist man auch auf einem guten Weg. Aber oft haben wir Angst davor, das Falsche zu sagen, uns im Ton zu vergreifen. Einfach uns falsch zu verhalten. Und bevor wir etwas falsch machen, machen wir oft lieber gar nichts. Was passiert, wenn wir es nicht tun? Was passiert, wenn wir es selber nicht erleben? Ich denke, wir können froh darüber sein, dass Jesus nicht denselben Fehler gemacht hat. Dieses Interview mit Shane Claiborne, aus dem ich gerade eben zitiert habe, das wurde während eines Gottesdienstes in der Willow Creek Gemeinde in Chicago aufgenommen. Und ich habe mir eine Zeit lang die Aufnahme immer wieder gerne angehört, weil in dem Interview so viel darüber gekommen ist und so viel davon rübergekommen ist, was passiert, was passieren kann, wenn Jesus wirklich das Herz eines Menschen berührt, sogar eines christlichen Menschen, wenn er anfängt, das zu verändern und wie diese Liebe in konkreten Handlungen aktiv wird und wie dadurch eine Gemeinde auch ihre Bestimmung findet. Und an einer anderen Stelle berichtet er, als es damals Bill Clinton im Jahre 2000 möglich war, zum Leiterschaftsgipfelkongress in dieser Willow Creek Gemeinde in Chicago zu kommen. Er war immer noch Präsident, aber er war schon ein gebrochener, entblößter Mensch. Die Lewinsky-Affäre war nicht überstanden. Da sind die verantwortlichen Leiter ein großes Risiko eingegangen. Weil sehr viele Christen, auch Mitglieder der Gemeinde, der Willow Creek Gemeinde, einen Mann wie ihn nicht auf dem Podium einer christlichen Kirche sehen wollten. Auch Leiter anderer Gemeinden regten sich auf. Schiedsrichter gucken, welche Regeln. Und was für ein verrücktes Risiko war es, zu sagen und zu zeigen, wir lieben dich, sogar in deiner Gebrochenheit. Auch wenn du dir grobe Schnitzer, massive Fehlhandlungen erlaubt hast. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es immer wieder, dass das passieren kann in den Gemeinden, dass das hier passieren kann, jetzt und in der Zukunft. Dass diese Gemeinschaft ein Platz ist, wo du sagen kannst, ich habe versagt. Und die anderen sagen Amen. Damit bist du nicht alleine. Schön, dass du da bist. Das ist verrückt. Aber das ist es, glaube ich. Das ist Gemeinde oder ein Punkt von Gemeinde, unter anderem. Rich Mullins, ein Musiker aus der christlichen Musikszene der USA, indianischer Abstammung und leider vor ein paar Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen, der hat mal gesagt, viele Menschen behaupten, alle Leute, die sonntagmorgens immer in die Kirche rennen, sind Heuchler. Guck dir ihren Alltag an. dann weißt du, dass sie auch nicht perfekt sind und viele Fehler machen. Und Rich Mullins sagt dazu, ja, diese Leute haben recht. Jedes Mal, wenn wir eine Kirche zum Gottesdienst betreten, dann bekennen wir und machen dadurch deutlich, dass wir es nicht alleine schaffen. Wir bekennen, dass jeder von uns schwach ist und oft gebrochen ist und dass wir vieles nicht alleine gebacken bekommen, dass wir einander brauchen. Und als ich das gelesen oder gehört habe, ist mir dazu dieser Spruch eingefallen, ich weiß nicht, von wem er kommt, da heißt es, jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Und die Frage, die sich mir immer wieder stellt, wer würde nicht gern Teil oder Glied einer solchen Gemeinde sein? Eine Mosaikgemeinde, so kleine zerbrochene Stückchen, die Gott zu einem Kunstwerk zusammenfügt, wo sein göttliches Licht durchscheint. Ich glaube, darum gibt es Kirchen, darum gibt es Gemeinden. Das ist Teil des Evangeliums, Teil der guten, der frohen Botschaft. Wir stehen nicht alleine, du stehst nicht alleine. Du kannst gebrochen und unvollkommen sein und du kannst im Gottesdienst sein, in der Gemeinde sein. Du bist willkommen und Dinge können sich verändern. Die Sprache des persönlichen Glaubens ist Veränderung. Darüber wird nicht selten gepredigt, auch oft gepredigt. Über Veränderungsprozesse bei den einzelnen Persönlichkeiten. Das wird manchmal sogar erwartet. Aber die Frage, die ich mir oft stelle, ist, warum sind Gemeinden nicht bereit, sich zu verändern? Dinge, Strukturen, Handlungsweisen, die vor 10, die vor 20, die vor 30 Jahren richtig waren und auch ihren berechtigten Platz hatten, auf die man gerne zurückblicken kann, greifen heute oft einfach nicht mehr. Gott will nicht nur Menschen verändern, sondern mit ihnen auch Gemeinden. Dinge können sich verändern. Dinge können sich verändern, können geheilt werden. Menschen können geheilt werden, weil Jesus selbst dich heilen will, verändern will. Und eigentlich möchte er deine Schwestern, deine geistlichen Schwestern und Brüder dazu gebrauchen, diesen Heilungsprozess geschehen zu lassen, wenn man als Gemeinde zusammenkommt. Er möchte sie gebrauchen, um dich frei zu machen. Und er möchte dich gebrauchen, um andere frei zu machen. Und einer der Hauptschlüssel dazu ist Gnade, die wir durch den Schritt der Vergebung walten lassen sollten. Jesus hat es absolut klar gemacht, dass sich seine Jünger seiner Liebe sicher sein konnten. Er ließ keinen Zweifel daran, er war Freiheitsbringer. Die Frage ist, warum tust du nicht das Gleiche? Lass es deinen Lieben klar sein, dass sie sich deiner Liebe sicher sein können. Und mit all diesen Gedanken im Hinterkopf, jetzt muss ich nochmal meinen Schalter holen, habe ich vergessen. Mit all diesen Gedanken im Hinterkopf, die ich gerade ausgesprochen habe, da möchte ich euch noch einmal mit hineinnehmen in einen Traum von Gemeinde, den ich manchmal träume, schon oft geträumt habe. Das kann auf eure Gemeinde, auf eure jeweilige Kirche zutreffen, auch auf jede andere oder auf eine zukünftige, die vielleicht noch durch dieses momentane Projekt hier entsteht. Wenn wir wirklich Gemeinde bauen wollen, dann brauchen wir eine von Gott geschenkte Vision. Deswegen lasst mich zum Ende dieser Predigt ein wenig von den Träumen über diese Traumgemeinde erzählen. In Psalm 126, Vers 1, da heißt es, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückbrachte, waren wir alle wie die Träumenden. Und vielleicht erscheint mir diese Gemeinde, die ich mir wünsche, wie ein Traumbild, weit entfernt von der Wirklichkeit. Natürlich kann man sich freuen an dem, was man hat und erlebt. Andererseits sind da Ziele, die Gottes Wort setzt und auf die es hinzubeten und hinzuarbeiten gilt. Ich möchte gerne einen Traum träumen, zusammen mit euch. Ein Traum von einer Gemeinde, die an dem Platz, an dem Ort, an dem sie existiert, einen Unterschied ausmacht. Gemeinden müssen einen Unterschied ausmachen. Die Frage, die wir uns in diesem Zusammenhang immer stellen können, wenn es diese Gemeinde nicht mehr geben würde, würde es Rheinhausen merken? Das ist mal die Frage. Es mag eine Utopie sein, die Gedanken, die ich äußere, aber ich glaube, dass es etwas von Gottes Traum der Gemeinde widerspiegelt, die er hier und jetzt und für die Zukunft entstehen lassen möchte. Und sehen möchte. Und es sind Wünsche, die wie ein Gebet zu Gott gehen, die geschehen nach deinem Glauben. So hat Jesus gesagt, die geschehen nach deinem Glauben. Also fangen wir ein bisschen an, ein paar ungeordnete Träume oder Gedanken. Das habe ich schon gesagt. Ich habe einen Traum von einer Gemeinde, in der jeder so sein kann, wie er ist, in der sich niemand verstellen muss, kein Theater, keine Rolle zu spielen braucht. Vielleicht ist ja auch vieles auch so, vielleicht werdet ihr auch bestätigt, ist ja auch schön dann. Und Jeremias hat das, genau, Jeremias, bist du da, Jeremias? Ist gerade nicht da, sag ihm schönen Dank, dass er das so toll vorbereitet hat. Genau. Wenn ich träume, dass unsere Verschiedenheiten die Fülle Gottes darstellen, dass meine Einseitigkeiten meine Einseitigkeit kein Problem ist, weil die anderen sie ausgleichen. Und ich träume, dass wir miteinander in Christus alles in allem haben. Ich träume, dass ich mich Menschen in der Gemeinde anvertrauen kann, ohne irgendwelche Hintergedanken. Und ich weiß, dass fast jeder Mensch Geborgenheit, Offenheit, Vergebung und natürliche Gemeinschaft sucht und unter Einsamkeit und Sinnlosigkeit leidet. Ich träume, dass Gemeinde Jesu als das von ihnen entdeckt wird, was sie suchen. Und ich träume, dass Gemeindeleben so natürlich ist, dass jeder von der Straße hereinkommen kann, ohne in eine fremde Welt zu kommen. Ich träume, dass Gemeinde durch ihr natürliches Leben wächst, denn eigentlich pflanzt sich gesundes Leben wie von selbst fort. Ich habe einen Traum von einer Gemeinde. In der man aufeinander zugeht, in der man den Heiligen Geist spürt und erlebt, was wir so am Anfang in dem Lied auch gehört haben und vielleicht mitgesummt haben, in der jeder für jeden offen ist, in der Gottes Liebe weitergegeben wird, die Außenstehende anzieht und mit einbezieht, die wie ein Feuer ist, Wärme ausstrahlt, knistert, Licht bringt. Und ich träume, dass ich in der Gemeinde Menschen finde, denen man ihre Liebe zu Jesus ansieht, denen ich mich anvertrauen kann, zu denen ich Freunde mitnehmen kann, überzeugt, dass sie fasziniert werden und entdecken, was Erlösung durch Jesus ist, dass sie sich mit mir freuen an der Liebe Gottes. Und ich habe einen Traum, dass ich die Gemeinde mit einem Baum vergleichen kann, der tief in Gott verwurzelt und damit standfest ist. Und jeder von uns ist eine Knospe an diesem Baum. Immer mehr Knospen durchstoßen ihre Hülle und blühen auf, auch wenn wir uns gerade im Herbst befinden. Und wenn einige Knospen aufgegangen sind, könnte es sein, dass der ganze Baum merkt, dass eigentlich Frühling ist und der Frühling nahe ist. Die Zeit, wo Gott alles wachsen und blühen lässt, steht nahe bevor. Ich träume, dass Gemeinde ein Ort ist, wo ich verstehe und wo ich verstanden werde. Wenn ich verstanden werde, weiß ich mich geliebt und wo ich geliebt werde, fühle ich mich verstanden. Ich träume von der Gemeinde als einem Ort des Vertrauens, der angstfreien Atmosphäre, der vergebenen Annahme. Ich träume von der Gemeinde als einem Ort ohne Profis, die alles schon können und fehlerlos erscheinen. Ich habe einen Traum, dass die Gemeinde sich traut, eingefahrene Gleise zu verlassen, da wo es dran ist, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen. Dass viele merken, wenn jemand leidet, dass sie es merken, ehe er oder sie untergegangen ist. Dass meine Lasten und die anderer Menschen leichter werden, weil wir sie gemeinsam tragen. Ich habe den Traum von einer Gemeinde, dass meine Lasten und die anderer Menschen leichter werden, weil wir sie gemeinsam tragen. Die mir hilft, ein Leben in der Heiligung zu führen, indem ich lerne, durch die Kraft des Heiligen Geistes den Willen Gottes zu tun. Und ich glaube, dass diese Regelung von einem Traum nicht irreale Vorstellungen beschreibt, die jenseits alles Erwartbaren liegen, sondern dass Gemeinde Jesu hier so beschrieben wird, wie sie aus der Sicht Gottes schon längst sein sollte. Im Psalm 126, Vers 1 heißt es, als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Jerusalem zurückbrachte, da waren wir alle wie die Träumenden. Lass uns nicht nur Träumende sein. Lass uns diese Träume und diese Ideen in die Realität umsetzen. Gott braucht immer noch ganz normale Leute, um ungewöhnliche Träume lebendig werden zu lassen. Er braucht dich und er braucht mich. Die Frage ist, was denkst du, was ist dein Part bei der Umsetzung dieses Traumes? Wo ist dein Platz in diesem Projekt? Was kannst du schnell umsetzen oder in den nächsten Wochen? Was ist dein nächster Schritt oder in den nächsten Monaten? Bete darüber, sprich gerne mit jemandem über deine Gedanken und wenn du eine Antwort bekommst, dann fang an, dann tu es, dann mach es. Amen. Bis dahin.